Hallo, Johannes Bertou hier. Das Radiofeature gibt es Freitag in ARD Sounds und montags drauf überall sonst. Heute geht es bei uns um Iran, aber nicht um das, was gerade aktuell passiert. Auf der einen Seite die USA und Israel und auf der anderen Seite das islamische Regime, das andere Meinungen gnadenlos unterdrückt. Wir reisen heute in die Vergangenheit, in die Zeit, in der das Regime an die Macht gekommen ist. Mit einer sehr persönlichen Geschichte von Bijan, der im Iran eine düstere Kindheit verbracht hat. Ein Erlebnis aber, das war wunderschön für ihn. Und jetzt sucht er Spuren von diesem Erlebnis. Wir bringen eine Folge aus dem Podcast Telephobia.
Hi, ist da der Bijan?
Ja.
Hi, hier ist Lea.
Hier ist er. Hallo Lea.
Schön, dich zu hören.
Ja. Ja, schön, dich zu hören.
Eigentlich wollte ich dich nur noch mal kurz anrufen, weil ich sagen wollte, ich will dir unbedingt bei deinem Anruf helfen. Wäre das was?
Sorry. Ja.
Alles gut.
Bin wieder da.
Alles gut.
Okay. Das ist toll.
Ich freue mich total.
Ich auch.
Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Dieser jemand bin immer noch ich. Diesmal Bijan und der verschollene Werbespot. Bei meinem zweiten Gespräch mit Bijan bin ich bei ihm zu Hause.
Genau, iss in Ruhe deinen Keks auf.
Danke.
Ich lache ein bisschen zu viel, weil ich bin ein bisschen nervös.
Magst du einmal?
Du brauchst deine Brille.
Ich kann es probieren.
Vor uns auf dem Tisch stapeln sich Briefe und Fotos in Sepia. Das bist du?
Ich bin links, genau.
Wir blättern durch die Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, dass Bijan mich ganz genau beobachtet. Er ist 60. Kurze graue Haare, dunkles Shirt. Unauffällig. Alles an ihm sagt nur keine Aufmerksamkeit.
Und ich sehe schon ein Pass.
Ganz offiziell, ja.
Republic of Iran.
Genau.
Bijan hat über 40 Jahre gewartet, um seine Geschichte zu erzählen. Und jetzt ist es soweit.
Ich will es laut sagen, weil ich will dieses Belastende nicht mehr so als Geheimnis mit mir rumtragen.
Am Anfang sind Sommerferien. Da ist Bijan 12, so ein Lockenkopf und
wuselig, sag ich mal.
Wuselig?
Genau.
Es ist Juli 1977.
Ich habe das Ticket noch.
Und er steigt in ein Flugzeug.
Frankfurt-Teheran.
One way.
Ja.
Bijan fliegt mit seinen Eltern nach Iran, in die Heimat seines Vaters.
Also so richtig, wie man sich Urlaub vorstellt. Es gab dauernd Eis, dieses persische Eis, dieses Safran-Eis.
Wie schmeckt das?
Sau lecker.
Abgesehen vom Eis ist Teheran in den 70ern ein bisschen so wie Frankfurt. Einkaufszentren, Hochhäuser, riesige Leuchttafeln mit Pepsi-Werbung.
Die Frauen auch im Rücken, knielang oder kürzer auch. Moderne Frisuren, so ein bisschen Bobby-Schnitt war, glaube ich. Es lief alles mögliche in den Kinos. Also es war komplett wie hier auch eigentlich.
Bijans Mutter bleibt nicht lange in Teheran. Sie muss zurück nach Deutschland. Wegen der Arbeit.
Und es hieß, wir kommen dann nach. Und dann kam alles anders.
Die Ferien sind irgendwann vorbei. Zu Hause in Deutschland fängt das neue Schuljahr an, die 7. Klasse. Aber Bijan ist immer noch in Teheran. Sein Vater erklärt ihm, er soll erst mal bleiben und hier zur Schule gehen.
Und deine Mutter ist so schlimm und die ist so schlecht für dich und so richtig mies gemacht, dass ich im Endeffekt auch, dass das okay war für mich, dass ich dann da bin.
Der Vater hat in Teheran schon eine Wohnung gekauft, im Zentrum. Da lebt Bijan jetzt. Jeden Morgen packt er seine Tasche und steigt in einen gelben Schulbus. Und erstmal denkt er nicht mehr viel an seine Mutter.
Sie war weg, einfach in Gedanken.
Bis zu diesem einen Schultag. Da steht Bijan alleine auf dem Pausenhof rum.
Wahrscheinlich habe ich mir im Kiosk irgendwas geholt, hab da was gemümmelt.
Ein Sandwich oder so. Und dann passiert was Komisches.
Meine Mutter stand plötzlich vor mir und hat gerufen, Bijan.
Sie breitet die Arme aus. Bijan starrt sie an.
Also ich verstehe nicht, warum sie jetzt da plötzlich da ist. Also was soll das?
Die Mutter sagt, sie hat ihn gesucht.
Sie ist dann mit mir in den Schulbus eingestiegen einfach und ist mit mir nach Hause gefahren.
Sie klingeln.
Er macht die Tür auf und anhand der Reaktion meines Vaters habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie fällt ihm alles aus dem Gesicht. Er hat mit allem gerechnet, nur nicht damit.
Der Vater steht da wie eingefroren.
Seine Maske ist gefallen in dem Moment.
Dann sammelt er sich. Er begrüßt die Mutter höflich, bittet sie rein. Die Erwachsenen reden. Die Mutter will, dass Bijan zu ihr nach Deutschland kommt, nach Hause.
Und ihr wurde dann aber gedroht, wenn sie nochmal auftaucht. Man kann da Leute verschwinden lassen und was weiß ich. Da hat's Klick gemacht. Da fing das an, dass ich verstanden habe, was eigentlich passiert, dass ich nicht zurück darf zu meiner Mutter. Und dass ich gefangen bin.
Seine Mutter fliegt ohne ihn zurück nach Frankfurt. Nachts in seinem Zimmer schreibt Bijan ihr heimlich Briefe.
Hallo Mama, es ist jetzt ungefähr 2 Uhr nachts. Ich höre gerade Kiss.
In krakeliger Schreibschrift.
Wie geht es Opa und Oma? Ich muss jetzt Schluss machen. Der Papa ist gekommen.
Ich will nicht, dass der den Brief sieht.
Ja, und die Schrift ist total anders plötzlich.
Die Buchstaben werden größer, schräger.
So, als hättest du ganz schnell geschrieben.
Ja.
Bijan zeigt jetzt auf ein Foto mit einem Hund drauf.
Das ist Pascha, das ist eine Hündin. Wenn sie unter dem Tisch ist, wusste ich, ich muss mich auch verstecken.
Wenn Pascha unterm Tisch ist, dann kommt der Vater nach Hause.
Er hat mich einmal so geschlagen mit einem Kantholz. Ich stand vor ihm und ich weiß nicht mehr, worum es ging. Und er hat einfach einen Blackout gehabt. Der hat nicht aufgehört. Irgendwann bin ich vor ihm auf die Knie gefallen, habe die Arme so ausgebreitet. Weil ich nicht verstehen und konnte das, also wie mein Vater das so machen kann. Und er hat nicht aufgehört. Er hat nicht aufgehört.
Alles andere ist eine sorgfältig choreografierte Abfolge von Szenen. Verstecken, stillhalten, Abendessen, nicken. Im richtigen Moment was sagen. Im richtigen Moment nichts sagen.
Es gibt immer nur Theater. Das war ein Ort, wo ich immer froh war, wieder rauszukommen.
So oft es geht, schlüpft Bijan nach draußen, geht die Straße runter, zum großen Kreisverkehr und betritt einen besseren Ort.
Damals hieß das Polydor.
Das Kino. Ein Betonklotz mit Leuchtschrift drauf und riesigen Plakaten.
So 3-4 Etagen hoch und alles handgemalt.
Drinnen im Kinosaal ist es dunkel.
Man knabbert da ja diese Melonenkerne und spuckt dann die Kerne aus. Und wenn man dann durchgelaufen ist, hat es immer kritsch, kritsch, kritsch gemacht, weil alles voll war.
Bijan sitzt immer am Rand, auch als dieser eine Film läuft.
Ja, das kenne ich alles, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Die Wildgänse kommen.
Läuft damals auch in deutschen Kinos.
Die Wildgänse kommen. 50 stahlharte Söldner. Sie fliegen wie die Vögel. Sie kämpfen wie Schakale. Töten ist ihr Geschäft.
Das sind alles die A-Schauspieler damals.
Bleiben Sie, wo Sie sind.
Zu Richard Burton, Richard Harris, Roger Moore hat mitgespielt.
Richard Burton. Der Plot geht so. Irgendein Richard oder Roger jagt immer irgendwas in die Luft.
Alles okay? Jetzt gibt's Gemetzel.
Ja.
Wenn er so weit ist, soll er den Flughafen stürmen.
Im Kinosaal ist es damals richtig laut.
Und die Leute gehen auch richtig mit.
Erwachsene Männer in Anzug und Krawatte brüllen zur Leinwand. Als könnten Richard, Roger und Richard sie hören.
Ja, komm, helf ihm doch. Irgendwas haben die gerufen. Ne? War schon gut.
Und bist du auch mitgegangen? Oder warst du eher so ein stiller Kinogänger?
Der stille Genießer.
Bijan sitzt stumm auf seinem Platz und starrt auf die Leinwand.
Wenn ich einen Film gucke, dann bin ich weg. Dann bin ich voll in dem Film. Ich bin dann woanders, wenn ich das sehe.
Für eine Weile ist Bijan nicht Bijan. Er ist Richard. Oder Roger. Oder Richard. Soldat. Revolverheld. Kämpfer. 2 Stunden und 14 Minuten. Bis der Abspann läuft.
Ich bin, als der Film zu Ende war, wieder vorne in den Eingang. Hab das nächste Ticket geholt, hab den nochmal angeguckt. Bin nach Hause gelaufen, bin nochmal hin, hab's dreimal geguckt. Diese Kinowelten waren ja auch meine Welten. Also es war meine Flucht. Die Filme haben mich davor gerettet, komplett durchzudrehen.
An einem warmen Tag steht Bijan auf dem Pausenhof. So wie immer, wenn eine Überraschung passiert.
Dann sehe ich, dass durch das Haupttor so mehrere Personen reinkommen.
4 Männer, mittelalt. Modische Hemden.
Ich meine auch mit Kameras.
Filmleute.
Kameras und Film, cool.
Was machen die hier?
Und dann macht es die Runde, dass die Statisten für einen Werbefilm suchen.
Bijan weiß nicht für was, aber eins weiß er sicher.
Da will ich dabei sein. Also ich wollte, dass die mich auch wählen. Dass sie mich sofort mitnehmen und engagieren, sozusagen.
Die große Chance.
Die große Chance.
Um die Filmleute hat sich eine Traube aus Kindern gebildet. Alle wollen mitspielen. Bijan bleibt weiter hinten stehen.
Weil ich halt auch so schüchtern war und wollte mich da nicht so vordrängeln.
Aber dann fängt er den Blick von einem der Männer.
Also mich hat er nur angeschaut. Wir haben da ein paar Worte wohl gewechselt.
Der Mann mustert ihn. Und dann sagt er:
Ja, da kommst du auch.
Bijan ist offiziell gecastet.
War aufgeregt, positiv aufgeregt.
Der Mann gibt ihm noch die Adresse vom Drehort.
Und die Schuhgröße hat er noch gefragt.
Der Werbefilm ist nämlich für eine Schuhfirma.
Elefantenschuhe, europäische Marke. Damals in den 70ern, das war der Kinderschuh.
Und das Kind in dem Kinderschuh, das ist jetzt Bijan.
Ich bin dann da aufgeschlagen bei den Dreharbeiten. Wie sich das anhört.
Natürlich waren das Dreharbeiten, Bijan.
Ja. Ja.
Im Park Shahan Shahi im Norden der Stadt. Da warten schon die Männer vom Pausenhof. Bijan soll ein T-Shirt anziehen und eine kurze Hose.
Damit man die Stiefel besser sieht. Und die haben Stiefel mitgebracht, Gummistiefel, Elefantenschuhe, Gummistiefel. Und meine waren zu klein.
1 oder 2 Nummern. Bijan quetscht seine Füße irgendwie in die gelben Gummistiefel.
Das war echt mies.
Und du musstest deinen inneren Bruce Lee channeln und er irgendwie durch, trotz der Gummistiefel.
Genau, das habe ich dann eiskalt durchgezogen.
Bijan steht jetzt am Set. Das hauptsächlich aus anderen gummibestiefelten Kindern besteht, dem Kameramann und den Special Effects.
Dann ist einer von den Herren auf eine Leiter gestiegen mit einem Gartenschlauch und hat damit den Regen simuliert. Und wir sollten dann in Reihe und Glied durch den Regen marschieren, im Stechschritt, richtig, und was singen.
Weißt du noch den Text?
Mormilim bim Matesse ba Elefantenschuhe. Wir gehen zur Schule mit Elefantenschuhe.
Bijan hämmert seine Füße in den Boden, damit das Wasser richtig hoch spritzt. Er strahlt und er singt und er zerquetscht sich die Zehen.
Ich fand das ganz toll.
Und dann kommt der Moment, in dem Bijan, der Statist, zur Hauptfigur wird.
Und zwar sollte ich dann von einer Rutsche runterrutschen und ich sollte so schräg aufkommen mit den Schuhen. Mhm. Und statt, dass das Wasser hochspritzt, war das halt der Sand.
Richtiger Stunt.
Genau. Ohne Double.
Nach ein paar Takes ist alles im Kasten. Bijan darf gehen.
Es klingt nach einem richtig guten Tag.
Ja, das war so, ich hab's gemacht. Das war meins, was ich da gemacht habe. Ja.
Ein paar Wochen später geht Bijan ins Polydor.
Ich sitze im Kino, rechne mit nix.
Im Saal ist es dunkel. Die Werbung läuft. Und dann passiert's.
Da lief mein Werbefilm auf der großen Leinwand. Und ich war, naja, das war ganz komisch, weil ich auf der Leinwand war, wo eigentlich der Platz meiner Kinohelden war, dass ich da auch war. Das war irgendwie...
Auf der Leinwand rutscht ein Junge in gelben Gummistiefeln die Rutsche runter. Der Sand spritzt. Und nur ein paar Meter weiter sitzt derselbe Junge in seinem Kinosessel und schaut zu sich auf.
Naja, mich halt auch so groß zu sehen. Wo ich mich ja immer so klein gefühlt habe.
Den ganzen Film über kann Bijan an nichts anderes denken. Bis das Licht angeht und alle auf den Melonenkernen kritsch, kritsch, kritsch nach draußen gehen.
Ich dachte, dass jemand auf mich zukommt und sagt, irgendwie toll oder irgendwie, ach, das bist ja du aus der Werbung.
Schließlich ist Bijan jetzt auch sowas wie ein Richard oder Roger.
Da war ich ein bisschen eingeschnappt.
Er tritt aus dem Polydor ins Freie. Draußen rauschen Autos durch den Kreisverkehr. Für alle ist alles wie immer. Aber Bijan kann nicht vergessen, wen er da gerade gesehen hat.
Ein anderes Ich, als ich sonst war. Unbeschwerter. Ja. Also es passiert langsam, ist aber plötzlich da.
Mit 13 merkt Bijan, dass in der Stadt was passiert. Es ist 1978. Auf den Straßen versammeln sich Menschen, demonstrieren gegen die Monarchie, gegen den Schah. Einmal besucht Bijan einen Freund in der Nähe der Uni.
Die hatten so ein Flachdach, wie alle Gebäude da.
Da klettern sie rauf. Sie wollen schauen, ob sie von oben sehen können, was unten auf der Straße passiert.
Und dann kamen ein, zwei Leute entgegengelaufen, gerannt, die Arme so hoch und blutüberströmt. Und sie haben alle erschossen, sie haben alle erschossen. Das war so, wo es dann anfing, hässlich zu werden.
Nach Schätzungen von Vertretern der gewiss nicht zu Übertreibungen neigenden deutschen Botschaft in Teheran ist die Zahl von 3000 Todesopfern mit Maschinenpistolen erschossener Teheraner längst überschritten.
Khomeini ist unser Führer, so singen sie, nur ihm wollen wir folgen.
Bei den Demonstranten soll es sich um strenggläubige Moslems handeln, die mit der pro-westlichen Politik des Schahs nicht einverstanden sind.
Dass die Armee alle Flughäfen gesperrt hat, bezeichnete Khomeini als einen Komplott der Regierung. Und er rief das iranische Volk auf, diese Regierung zu stürzen.
An einem Abend sitzt Bijan mit seinem Vater zu Hause vor dem Fernseher.
Es war eine Sprecherin zu sehen, die dann sagte, sie müssen das Programm abbrechen, weil es befinden sich Leute im Gebäude. Und dann war das Bild auch weg. Und dann hatten die damals den Sender halt gestürmt.
Er kann nicht mehr so viel raus. Draußen ist es gefährlich.
Und wir haben uns dann hinter die Gefriertruhe gesetzt, wenn draußen geschossen wurde halt. Also das war alles schlimm, aber gefühlt nicht so gefährlich wie mein Vater.
Bijans Welt zieht sich zusammen.
Also es war innen und außen. Es gab keinen Fluchtpunkt.
Hier feiern Teheraner Autofahrer die Stunde Null, wie die Iraner diesen für sie ohne Frage historischen Moment.
Eine Woche vor Bijans 14. Geburtstag wird die Islamische Republik Iran ausgerufen. Der Islam wird Staatsreligion. Im Kino laufen jetzt Schwarz-Weiß-Filme aus Kuba. Kein Richard, kein Roger. Nach der Schule hört Bijan heimlich Kiss-Kassetten. Mit Reza.
War mein bester Freund, mein Bruder.
Und dann ist Reza weg. Er ist ausgereist. Mit seiner Familie.
Also spätestens da war mir klar, dass ich da irgendwie weg muss.
Bijan ist deutscher Staatsbürger. Er braucht nur die richtigen Papiere. Aber sein Vater will ihn nicht gehen lassen. Bis Bijan 17 ist.
Der Konflikt zwischen dem Irak und dem Iran hat sich zum Krieg ausgeweitet. In die Kampfhandlungen sind die Streitkräfte beider Seiten zu Land, zu Wasser und in der
Iran Stadt. Ist im Krieg mit der Irak. Und an der Front kämpfen auch Teenager wie Bijan.
Das wollte ich halt auch nicht. Ich wollte sofort nach Deutschland.
Am Ende gibt der Vater nach und besorgt die Papiere. Bijan packt seine Sachen.
Die Briefe meiner Mutter, Fotos.
Und fährt zum Flughafen.
Ich war sehr aufgeregt, waren überall diese Revolutionsgarden. Es durfte nur rein, wer ein Ticket hatte, ein gültiges und den Ausreisestempel.
Er gibt seine Papiere am Schalter ab und versucht, ruhig zu bleiben, die Worst-Case-Szenarien auszublenden.
Dass sie mich verhaften oder an die Front schicken oder dass ich einfach nicht raus darf.
Mit den Papieren ist alles okay. Er geht durch den Sicherheitscheck. Im Wartebereich sitzen noch andere Deutsche. Sie schimpfen auf die Regierung und die Revolutionsgarden, die ein paar Meter weiter mit ihren Kalaschnikows stehen.
Ich hatte so eine Panik, dass die das mitbekommen.
Bijan schaut angestrengt woanders hin.
Haltet euch euren Mund, ihr wisst gar nicht, was ihr da macht.
Dann dürfen alle in den Flieger. Bijans Platz ist am Fenster, neben einer älteren Dame. Die Anschnallzeichen gehen an.
Das Flugzeug setzt sich in Bewegung Richtung Startbahn.
Gleich wird Bijan Teheran von oben sehen. Aber dann hört das Flugzeug auf zu ruckeln. Sie bleiben stehen.
Es kam eine Durchsage, es befinden sich zwei Personen illegal an Bord, wir müssen nochmal zurück. Das war so schlimm. Ich dachte, okay, jetzt passiert, jetzt ziehen sie mich wieder raus. Mir war das klar, dass die mich meinen.
Das Flugzeug rollt wieder los, zurück zum Flughafen.
Und dann sind Revolutionsgarden reingekommen in den Flieger, mehrere.
Männer mit Vollbärten und Kalaschnikows streifen durch den Gang. Sie suchen jemanden.
Totenstille.
Bijan rutscht tief in seinen Sitz.
Und die gehen dann an uns vorbei.
Zu den vorderen Sitzreihen.
Und haben zwei Männer genommen und die haben geschrien. Vor Angst geschrien. Die hatten so Stimmen wie Frauen, so ganz hohe Stimmen. Und am Flughafen gab es eine Wand, wo die Leute erschossen wurden sofort. Allen war klar, denen wahrscheinlich auch, dass sie da hinkommen.
Als der Flieger abhebt, weint Bijan.
Und weißt du noch, was das für ein Gefühl ist, als du im Flugzeug sitzt und Frankfurt von oben siehst?
Da habe ich Da war mir klar, dass ich es geschafft habe. Da habe ich es angeglaubt. Ja.
In Deutschland zieht Bijan zu seiner Mutter. Er geht zur Schule, fängt eine Ausbildung an, bricht ab, fängt die nächste an, bricht ab. Er kann sich nicht gut konzentrieren, hat Panikattacken.
In dem schwarzen Nebel, habe ich immer gesagt, habe ich gelebt.
Und wie ist es im Nebel?
Oh, ganz, ganz düster, ganz schlimm. Es gibt nichts anderes, das macht es ja so gigantisch.
Bis Bijan sich Hilfe sucht. Er fängt eine Therapie an, findet einen Job in einem Reisebüro und er lernt seine Frau kennen.
Also es hat sich schon viel geändert.
Der Nebel wird lichter. Und vor ein paar Jahren schält sich etwas aus der Dunkelheit. eine kleine Gestalt.
Marschieren im Regen.
In gelben Gummistiefeln, die so ein, zwei Nummern zu klein sind.
Der poppte seit Jahren immer wieder mal auf.
Der Gummistiefel-Werbespot. Bijan will ihn finden.
Warum ist das wichtig?
Für meine Selbstwahrnehmung ist das wichtig. Dass ich da auch was wert war. Dass mein Leben nicht nur die Hölle war, dass es auch positive Sachen gab. Und die haben es verdient, gesehen zu werden. Dann kann ich sagen, hier, mir selber sagen, hier, guck dich nochmal an.
Hier ist ein Stück unbeschadete Kindheit.
Genau.
Bijan fängt schon vor Jahren an zu googeln.
Alte Elefantenschuhwerbung oder Werbung Elefantenschuhe 70er.
Unterschreibt eine Mail.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Alter von 12 Jahren habe ich 1977, 78 in Teheran, Iran, gelebt. Eines Tages wurden Kinder für einen Werbefilm gesucht.
An service@elefantenschuhe.de. Das ist nämlich eine deutsche Marke.
Daher meine Frage, besteht die Möglichkeit, den Spot zu finden?
Mit freundlichen Grüßen.
Und da kam aber leider nie eine Reaktion.
Diese Mail ist jetzt 2 Jahre alt.
Das Gute ist, du hast ja jetzt den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk an deiner Seite.
Ja.
In Gestalt einer stahlharten Podcasterin. Sie fliegt wie die Vögel. Sie kämpft wie Schakale. Fragen ist ihr Geschäft.
Meinst du, man kann da noch irgendwie anders drankommen?
Nicht, dass ich wüsste.
Du weißt auch nicht mehr, wie diese Produktionsfirma oder so hieß damals,
überhaupt
oder?
Nicht, nee.
Oder wie irgendeiner von diesen lässigen Männern in Anzügen hieß.
Auch nicht.
Nicht mal der mit der Gießkanne.
Noch nicht mal der. Nee, ich habe keinen anderen Anhaltspunkt als das.
Ich aber schon. Ich habe nämlich eine Spur erspürt. Im Internet. Einen mysteriösen Blog-Eintrag. Und da steht was zu Bijans Werbespot. Beziehungsweise zu dem Song aus Bijans Werbespot.
Dass der angelehnt ist an so einen Song aus Sound of Music.
Sound of Music sagt mir nichts.
Der spielt in irgendeinem österreichischen, ist auch egal.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich halte Bijan mein Handy hin.
Guck mal, ob dir dieser Song bekannt vorkommt von der Melodie. Let's start
at the very beginning. Bijan schließt die Augen. Place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first 3 notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti.
Ist es das?
Ich glaube schon. Ich glaube, das, wo die Kinder singen, das ist das, glaube ich.
Wir haben die Melodie. Fehlt nur noch der Film.
Dann gucke ich doch mal, ob wir die vielleicht irgendwie ins Telefon bekommen. Die Leute von den Schuhen.
Die Leute von den Schuhen. Besser bekannt als Elefantenschuhe. Die Bijans Mail bis jetzt galant ignorieren.
Also ich glaube eher, dass es nicht klappt, aber es ist halt ein Versuch.
Du glaubst, dass es nicht klappt?
Ich glaube nicht, dass es klappt, ja. Ich denke mir das realistisch gesehen, kurz vor der Revolution, im Ausland.
Das sind ja nur die Fakten.
Ja. Das ist ein Argument.
Wollen wir mal Elefantenschuhe angucken?
Das ist meine Kollegin Amelie. Das A in unserem A-Team.
Telephobia zur Rettung.
Ich glaube. Ach, die gehören zu Deichmann.
Ah, 2004 haben die Marke übernommen.
Na, hoffentlich auch das komplette Archiv.
Also bitten wir freundlichst per Mail um ein Telefonat. Und warten.
Endlich mal wieder eine Firma, die überfordert ist von einem Telephobia-Anliegen.
Warten ist nicht der Kern unserer Kernkompetenz. Also suchen wir erstmal woanders. An einem Ort, an dem Videos sich gerne aufhalten.
Schau mal, hier gibt's The Old Iranian TV Commercials.
Im Internet.
69 bis 78.
Oh!
Oh!
Lass mal gucken, oder?
Ja.
Das ist auch so verpixelt alles, ne? Also 90% der Zeit habe ich keine Ahnung, für was die Werbung ist.
Und dann?
Schuhe!
Viele Schuhe.
Aber es sind sehr eindeutig keine Kinderschuhe. Und außerdem spielt es in Paris.
Da ist immer ein Aber von Amelie.
Das ist mit Schuhen, oder? Aber auch schon wieder hochhackige Schuhe und Sandalen.
Keine Gummistiefel.
Oh Mann, aber so viel, weißt du, so viel Schuhclips einfach. So
viel Schuhwerbung. Richtig viel. Und richtig viele Leute, die sowas posten. Blogger, Nostalgie-Accounts. Ich starre auf meinen Bildschirm und rechne jeden Moment damit, dass ein 12-jähriger Bijan hier im Büro die Rutsche runterrutscht. Aber das passiert nicht.
Die Frage ist, ob es noch irgendjemand irgendwo auf einer Videokassette aufgenommen hat. Weißt du, so stelle ich mir das vor.
Aber wo soll diese Person sein? Weil wenn sie im Iran ist, dann haben wir sehr schlechte Chancen.
Ja, das ist wahr.
Hallo. Hi, Bijan, hier ist Lea.
Hi.
Fasst ihr gerade?
Ja.
Perfekt.
Ich bin extra auf den Parkplatz gefahren.
Besser ist es. Ich habe nämlich Neuigkeiten.
Ich habe ja in der Zwischenzeit versucht, dir einen Anruf klarzumachen mit Deichmann. Und da kam jetzt auch eine Antwort zurück. Soll ich mal vorlesen?
Ja, bitte.
Also, da steht, hallo, bla bla bla. Wir freuen uns, dass der Protagonist mit unserer Marke positive Erinnerungen verbindet. Da wir bei dem konkreten Thema bedauerlicherweise nicht weiterhelfen können, stehen wir für eine Teilnahme an der Podcast-Folge leider nicht zur Verfügung.
Ja.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Viele Grüße.
Und so weiter.
Ja.
Keine Chance.
Bist du enttäuscht?
Ja, schon, um ehrlich zu sein.
Ah.
Aber ich hatte ja die, ich hatte ja von Anfang an gesagt, dass das die Chancen realistisch gesehen sehr gering sind.
Ja, aber wer will schon realistisch sein?
Wir hängen noch kurz so in der Leitung. Ich glaube, Bijan glaubt nicht mehr dran. Und ich kann ihn verstehen. Es schaut echt nicht gut aus in Sachen Gummistiefel. Aber dann stoßen wir auf eine Geheimwaffe.
So, ihr hört mich gut, oder?
Unsere Kollegin Sherry.
Meinst du, es ist irgendwie realistisch, dieses Video zu
filmen? Ja? Ja.
Mein neues Lieblingsgeräusch ist ein Ja von Sherry.
Ja, kein Problem. Also da werden wir das irgendwie finden. Da bin ich zuversichtlich.
Oh Gott, du machst mir so viel Hoffnung.
Sherry hat Kontakte in Iran. Sie kann Persisch und telefonieren.
Hallo? Kafsch Meli, ja, Elefantenschuhe hast es.
Wir rufen im Kino an.
Vale, okay. Pass mal und
das jetzt nicht mehr Polydor heißt. Nix. Aber Sherry kennt jemanden. Und dieser jemand ist jemand, der jemanden kennt, der in Teheran im Archiv arbeitet.
Und er meinte, dass ein Bekannter von ihm alles durchsucht hat im Archiv und nichts gefunden hat.
Also probieren wir es doch nochmal in Deutschland.
Beckers.
Darf ich vorstellen? Herr Beckers. Seines Zeichens Hobby-Schuh-Fan und Elefantenschuhträger der allerersten Stunde.
Meine Kinderschuhe, die wurden immer im Werksverkauf bei Elefantenschuhe gekauft.
Ah! Herr Beckers ist Vorsitzender des Schuhmuseums Kleve. Und Kleve ist nicht einfach nur ein Ort. Dort stand früher eine große Schuhfabrik. Für Kinderschuhe. Mit einem kleinen Elefanten drauf. Der Hauptsitz von Elefantenschuhe.
Wenn das Unternehmen sagt, wir drehen einen TV-Spot im Iran, dann gehe ich eigentlich fest davon aus, dass dieser Spot eben auch ins Stammwerk geschickt worden ist.
Herr Beckers und die anderen Ehrenamtlichen haben für uns recherchiert, alte Quellen durchforstet, Kontakte befragt.
Wir haben dann nochmal einen Tipp bekommen, Klever Stadtarchiv hat auch noch Filmaufnahmen aus der Elefantenfabrik.
Ja.
Und da habe ich tatsächlich morgen früh einen Termin, um mal zu schauen, ob da vielleicht etwas dabei ist, was mit dem Iran zu tun hat. Und das ist dann so der letzte Hoffnungsschimmer, den wir haben.
Okay.
Also wir geben alles.
Da, 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 dum, dum. Hallo, hi Bijan.
Hi, hörst du mich?
Ich bin mit Bijan in einem Videocall. Und Bijan ist
sehr aufgeregt gerade.
Herr Beckers hat im Stadtarchiv nämlich was gefunden. Einen Werbespot. Beziehungsweise mehrere. Also es gibt ein paar Titel, wo wir gesagt haben, vielleicht könnte sich dahinter was verbergen, was für uns interessant ist. Es gibt mehrmals glückliche Kinder auf einer 35mm Filmrolle. Die Filmrollen sind alt, deswegen will das Stadtarchiv die lieber nicht verleihen. Aber sie haben uns ein paar Fotos aus dem Filmmaterial geschickt.
Dann passiert jetzt die dramatischste Öffnung eines PDFs, die je in diesem Podcast passiert ist.
Okay.
Okay, Ergebnisse Stadtarchiv. Ja, okay.
Der Bildschirm wird Sepia.
Da geht was auf. Wir scrollen. Hier ist ein glücklicher Junge.
Ich bin nicht sicher, ob der Bildschirm eingefroren ist oder Bijans Gesicht.
Das bist nicht du, oder?
Also ich würde sagen, das sieht mir ähnlich damals.
Der Junge rennt auf uns zu, durch den Sand, lächelt uns an.
Aber ich hatte da keine Latzhose an.
Kein Regen, keine Rutsche.
Keine Gummistiefel. Nee, da bin ich dann doch nicht.
Ach Mann, das wäre jetzt auch zu schön gewesen.
Das wäre super gewesen.
Ja.
Das ist jetzt gleich da vorne, wo das blaue Licht leuchtet. Ein paar Wochen später treffe ich Bijan im Telephobia-Studio. Für ein letztes Gespräch. Er sieht müde aus. Wir setzen uns an den Tisch im Studio.
Wir haben jetzt viele Monate, ich glaube 5 oder so, gesucht. Und am Ende des Tages haben wir den Spot nicht gefunden.
Das hier ist das Ende unserer Suche. Aber noch nicht das Ende.
Eine Sache noch.
Bitte.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, keiner interessiert sich für diesen Werbespot, außer du und jetzt ich und Amelie. Aber dann ist noch eine Sache passiert, die habe ich dir noch nicht erzählt. Und zwar hat das was mit meiner Kollegin Sherry zu tun.
Mhm. Ja, Sherry, die kennt ihr ja schon.
Und ich würde sie kurz reinholen. Dann kann sie dir genauer erzählen, was ich meine.
Okay.
Bijan schaut verdattert von mir zur Tür.
Hallo.
Mein Persisch ist leider sehr eingerostet.
Sherry setzt sich direkt neben Bijan.
Kannst du vielleicht einfach nochmal von dem Moment erzählen, als wir zu dir gekommen sind und gesagt haben, hey, wir suchen da diesen Werbespot, was war deine erste Reaktion?
Da wusste ich sofort, welchen Werbespot ihr meint. Ich habe das nie gesehen, aber ich kenne die Melodie von meiner Mama.
Sherrys Mama, Sarah, sitzt gerade ungefähr 4.333 Kilometer von uns entfernt in Teheran, vor ihrem Telefon.
Und ich glaube tatsächlich, es wäre eine ganz gute Idee, Sherrys Mama mal kurz anzurufen.
Ja.
Ja?
Ja, machen wir.
Okay.
Bijan lächelt höflich verdattert.
So, ich kann gar kein Persisch. Bijan kann ein bisschen.
Oh, eigentlich auch nichts.
Das macht doch nichts. Ich übersetze gern.
Ich drücke auf Wählen.
Okay, dann geht's jetzt los.
Ja.
Hallo?
Salam, Mama.
سلام عزیزم
خوبی
چطوری
خوبم
آره خوبم قربونه
سلام هالو
هالو
vielen dank dass du dir Zeit nimmst
میان خیلی ممنون که وقت گذاشتی برام
Sie freut sich sehr, wenn sie helfen kann.
Ja, und ich würde dir gerne jemanden vorstellen, nämlich den Bijan, der auch hier bei uns sitzt.
Hallo.
Vale, salam Bijan.
Salam. Merci, schumachouin.
Wir erklären Sarah erstmal die Lage. Bijan erzählt von seinem großen Auftritt in den gelben Gummistiefeln und von dem Moment im Kino, im Polydor.
War sie schon mal da im Kino?
تا حالا اونجا سینما رفته بودی ماما؟
آره ولی یادم نیست چه فیلمی رفتم. یه بارم که تازه با یعقوب دوست شده بودیم اونجا با هم قرار داشتیم که با هم بریم بیرون جلوی همون سینما.
Ja, sie war schon öfters da. Und auch als sie mit meinem Vater frisch verliebt zusammen war, haben sie sich einmal da getroffen, da verabredet, ja, in dem Kino.
Wie schön.
Ja.
Und Sarah kennt nicht nur das Kino, sie kennt auch die Werbung. Sie war damals noch ein kleines Mädchen, ungefähr 11. Sie erinnert sich nicht an Bijan auf der Rutsche, aber...
Was klar und deutlich in ihrer Erinnerung geblieben ist, ist die Melodie, ist das Lied.
Ja.
Bijans Blick ist jetzt ganz wach.
ما میریم به مدرسه با الفانتن شوه مدرسه میزنه زنگ دنگ دونگو دینگو دنگ.
Diese Frau am anderen Ende der Leitung erinnert sich.
سلام هم شاگردی. Salam, I'm Shagirdi.
An seine Werbung.
Bravo.
Fast 50 Jahre später.
Was verbindet denn deine Mutter mit dieser Werbung und warum hat sie sich die so lange gemerkt?
Mama, bare Bijan, khob in tabliriye khatere
khayli. Cheris Mama erzählt lange. Bijan hat den Kopf auf eine Hand gestützt, nickt immer wieder.
Sie sagt, sie erinnert sich an Freiheit. Tage, die unbeschwert waren, wo sie auf den Straßen in Teheran ohne Sorge, ohne nichts rumlaufen konnten. Das war natürlich auch die Zeit vor der Revolution. Niemand hat gedacht, dass die Geschichten der Menschen so traurig werden und so. Furchtbar teilweise, die Schicksale.
Sherry übersetzt behutsam. Ihre Augen glänzen ein bisschen.
Ja, sie fühlt auf jeden Fall, sie spürt Wehmut. Diese Sehnsucht nach der damaligen Zeit, dass alles anders war als jetzt. Man kannte die Nachbarn, man hat sich auf der Straße getroffen und hat gespielt. Also jetzt sieht sie kaum Kinder auf der Straße, das ist auch so gefährlich. Sie kennt nicht mal den Nachbarn von nebenan. Und das ist diese Sehnsucht, diese Nostalgie, also durch dieses Lied zum Beispiel über meine Mutter sich entfaltet, nach der damaligen Zeit einfach, wie schön es war und wie schrecklich es jetzt ist. Also wenn sie dieses Lied hört, dann geht sie zurück zu dieser Unbeschwertheit.
Ich finde das gerade... läuft so ein bisschen runter, weil das ist schön. Weil das war, bis jetzt war das immer so meins. Meine Werbung, mein Lied. Und das ist jetzt aber nochmal wieder eine andere Dimension irgendwie. Also das...
Das muss ich kurz meiner Mama sagen.
Ich glaube, ich habe Bijan noch nie so lächeln sehen wie jetzt.
Meine Mama hat mir immer Sachen erzählt von damals. Immer. Und das ist für mich auch, ohne selbst da gewesen zu sein in dieser Zeit, das ist für mich auch einfach das Symbol von einer unbeschwerten Zeit.
Und wir haben tatsächlich ziemlich schnell noch andere Leute gefunden, denen es auch so geht und die auch sich noch genauso an die Werbung erinnern können.
Verrückt.
Das ist total bekannt.
Ich spiele mal hier was ab. Hier ist zum Beispiel noch jemand. Sehr enthusiastisch auch.
Meine Tante konnte sich auch sofort erinnern. Das hat sie mir auch auf WhatsApp sofort gesungen.
ما میریم به مدرسه با الفانتن شوهه.
ما میریم به مدرسه با الفانتن شوهه.
سلام هم شاگردی. سلام هم شاگردی.
Bijan, Sherry und ihre Mama reden noch lange weiter, fast eine Stunde, über die Revolution, das Vorher und das Nachher.
Ich möchte mich auch nochmal wirklich, wirklich bedanken und viele liebe Grüße und nur das Beste. Und vielleicht denken wir ja einfach mal aneinander, wenn wir das Lied hören.
Bijan ازت خیلی تشکر میکنه، برات بهترین آرزوها داره و میگه که حالا اگه یه بار دیگه هم شد که دادم. مرسی مامان جون، مرسی که وقت گذاشتی.
خدا
نگهدار.
Wir legen auf.
Ja, ich würde mit Bijan noch kurz hier sitzen.
Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Ich drück dich einmal, Bijan.
Sherry umarmt Bijan wie einen alten Freund. Wir bleiben noch kurz sitzen. Im Halbdunkel des Studios.
Du siehst gerade ganz vergnügt aus eigentlich.
Ja, ich war, also zwischendurch kam mir die Tränen vorhin. Auch das eine oder andere, was ich erzählt habe, was teilweise so auch so groß ist, ist es dann nicht mehr. Wenn man das teilen kann, hilft das. Teilen hilft immer.
Wie meinst du, wird das die Podcast-Folge dann zu hören?
Das wird komisch werden. Ich glaube, das höre ich erstmal nur für mich. Auf dem Sofa oder in unserem Lesesessel, aber Tür zu. Das brauche ich für mich so, erstmal.
Ist es jetzt deine Geschichte?
Das ist meine Geschichte, ja. Auf alle Fälle.
Hey Bijan. Du sitzt wahrscheinlich gerade auf dem Sofa oder im Lesesessel. Tür zu. Ich weiß, der Werbespot ist weg. Aber ich sehe ihn jetzt in meinem Kopf. Ich habe ihn oft gesehen in letzter Zeit. Den kleinen Bijan, der die Rutsche runterrutscht, in gelben Gummistiefeln. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Aber ich hoffe, es ist vielleicht ein bisschen so wie damals. Im Kino. Ich hoffe, du sitzt da und denkst, da bin ich. Telephobia ist ein Podcast von mir, Lea Utz, zusammen mit Amelie Hörger. Redaktion Till Ottlitz und Amelie Hörger. Dramaturgische Beratung und Regie André Derhörmeier. Studioteam Viktor Völsner-Weresch und Fabian Zweck. Redaktionelle Mitarbeit Laura Höring, Jonas Breitner, Shazad Osterer, Fatemi Khodadadian und Magdalena Oppitz. Unser Titelsong Your Life, Your Call ist von Junip. Danke an BR Recherche, das Schuhmuseum Kleve, Shanli Anwar vom Podcast Iran im Herzen, an Reza mit den KISS-Kassetten und an alle, die uns bei dieser Folge geholfen haben. Telephobia ist eine Produktion des Storyteams für den Bayerischen Rundfunk 2025.
Das war das Radio-Feature mit einer Folge aus dem Podcast Telephobia. In ARD Sounds finden Sie mehr Geschichten, in denen Host Lea Utz Menschen hilft, die einen Anruf vor sich herschieben und die Erlebnisse aus der Vergangenheit schon lange beschäftigen. Suchen Sie in ARD Sounds einfach nach Telephobia. Der Link steht auch in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.